Ich darf zunächst die Grüße aus Limbach weitergeben als Vertreter unserer Gemeinde. Ich freue mich besonders, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und wer weiß, wie das beim nächsten Gottesdienst oder Austauschdienst aussieht. Und deshalb freue ich mich, dass Gott Kraft und Gesundheit gegeben hat, dass ich nochmal hier sein kann. Vielleicht würde ich einfach das auch mal so formulieren. Ich zähle ja als einen, der seit 55 Jahren zur Gemeinde gehört. Ich bin zwar in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber diese Tatsache dieser bewussten Entscheidung war 1968, als mich dieses persönliche Wort, das da zur Weihnachts- oder zur Silvesterfeier ich gezogen hatte, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dieses Jahr hat das so geführt, dass ich dann auch getauft worden bin und ganz diese bewusste Entscheidung für Jesus getroffen habe. Ich denke, als wir hier das erste Lied gesungen haben, das ich mir nicht ausgesucht habe, da war ich total überrascht, dass meine Botschaft, die ich heute sagen möchte, ich denke auch vorbereitet ist. Dass es ein Thema sein könnte, das wir uns heute bewegen wollen. Es geht um diesen Satz, es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden. Es geht um Vergebung, um Versöhnung, die mich anhand einer Biografie aus dem Alten Testament uns vor Augen halten will. Ich kenne ja diese biblischen Geschichten aus der Vätergeschichte im 1. Mose. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Da hatte ich so eine Kinderbibel, Schild des Glaubens, ich weiß nicht, wer die kennt, mit den Illustrationen, diese Biografien von Gottes Männern eigentlich. Aber an manchen Stellen muss man auch innehalten. Gott baut seine Heilsgeschichte auf menschliche Biografien und da waren die meisten nicht perfekt. Man muss an manchen Stellen erschrecken, was dort vorgefallen ist. Früher habe ich manchmal gedacht, ja, wie konnten Menschen so undankbar sein gegenüber Gott oder sowas. Aber wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, Gott baut seine Heilsgeschichte auf Menschen, die er manchmal auch zurückholen muss, die er umgestalten will, um die voraussetzen, dass er auf diesen Biografien auch Heilsgeschichte schreibt. Das geht ja bis heute so. Es gibt ja viele Männer des Glaubens in der Kirchengeschichte. Und wenn man die genauer betrachtet, dann gab es auch so manches, wo man heute sagt, kann das sein? Ich möchte einfach uns mal eine Lebensgeschichte, die Lebensgeschichte von Josef vorstellen. Josef, die wird uns sehr, sehr ausführlich im 1. Mose berichtet, in vielen Kapiteln. Es wird die Zeit nicht ausreichen, wenn wir das alles betrachten wollen. Ich denke aber, dass wir an drei Punkten ganz bewusst nur innehalten wollen, diese Punkte uns auf der Zunge zu gehen lassen. Wer es nicht so genau kennt, den wird wahrscheinlich ausreichen, wenn ich so ein paar Andeutungen auf dem Leben dazwischen mache. Ich denke, ich möchte zunächst die ersten Verse lesen aus 1. Mose 37, die Verse 1 bis 4 und dann 18 bis 28. 1. Mose 37, und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silbas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und er machte ihn einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und dann Vers 18 weiter. Als sie ihn in Ferne sahen, bevor er ihn sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer dem anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was unsere Träume wert sind. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus der Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in eine Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand retten, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in eine Zisterne, und die Zisterne aber war leer. Es war kein Wasser drin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen Tragakant, Balsamherz und Ladanium. Sie zogen hin, um sie nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand nicht an ihn und unseren Bruder legen. Unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen die medianischen Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Vielleicht bisher einfach mal dieser Ausgangspunkt unserer Geschichte. Das ist also diese Tatsache, die uns vor Augen hält. Ein junger Mann, etwa 17 Jahre alt, wird uns hier berichtet, für den war in einem kleinen Moment einfach seine Jugend zu Ende. Ich denke, man sollte sich das mal so wirklich vorstellen, wie das für diesen Mann so war. Ich möchte an dieser Stelle mal eine Klammer machen und ein persönliches Erlebnis erzählen, das mir vor 55 Jahren begegnet ist. Eine ganz andere Kontext, eine ganz nicht so dramatische Situation vielleicht, aber in diesem Jahr, als ich zum Glauben kam, da war ich ja der älteste von 4 Geschwistern. Meine Geschwister waren 4, 6 und 8 Jahre jünger. Und da, ich persönlich war 15. Ich muss sagen, zu dieser Zeit war meine leibliche Mutter irgendwo in Behandlung für eine Nervenentzündung. Und dann kann ich mich genau ziemlich deutlich an den Oktobertag erinnern, als ich aus der Schule nach Hause kam, 9. Schuljahr. Da wurde mir gesagt, Mutter liegt im Bett. Sie hat einen Schlaganfall, kann sich nicht mehr bewegen. Ich denke, das ist so ein Moment, der mir immer wieder nahe geht und den ich in letzter Zeit mal ganz bewusst nochmal dran denken musste. Es stellte sich heraus, dass sie einen Gehirntumor hat. Sie ist hier in damaligen Karl-Marx-Stadt auf die Dresdner Straße ins Krankenhaus gekommen und man hat sie dann nach einem Vierteljahr ungefähr an diesem Tumor operiert. Es geschah also eine ziemlich schnelle Besserung eigentlich. Der Tumor hatte Nerven abgedrückt und sie konnte wieder ihre Beine bewegen. Sie war wieder auch zu Hause fast ein ganzes Jahr. Und wir haben schon das Wort Heilung in den Mund genommen. Diese Heilung allerdings stagnierte noch dreiviertel Jahr ungefähr. Und sie kam dann wieder auf die Dresdner Straße hier. Und da kann ich mich genau noch 2 Jahre später etwa erinnern, da kommen wir sonntags zur Besuchszeit. Und da mussten wir erleben, dass sie plötzlich wirres Zeug geredet hat. Und daraufhin wurde mein Vater dann auch zum Arzt bestellt und dort bekamen wir die ganze Wahrheit. Der Tumor ist wieder gewachsen, es gibt keine Rettung. Ich kann mich als Jugendlicher ein Stück an diese Zeit erinnern. Ich habe zunächst auch ein Stück die inneren Kämpfe meines Vaters miterlebt als Ältester. Vater von 4 Kindern, ungefähr 40 Jahre alt, das ihn bewegt hat. Ich habe dann dieses halbe Jahr danach, bevor sie heimgegangen ist, erlebt, sie manchmal nach der Berufsschule besucht. Sie lag in einem Zimmer auf der Dresdner Straße mit 4, 5 Frauen, die das gleiche Schicksal hatten. Man konnte nicht mehr mit ihr reden und so weiter. Das war dieser Moment in meinem Leben, wo ich schon einiges gesehen habe, was vielleicht mir heute noch nachgeht. Ich denke, ich musste, wie gesagt, an diese Begebenheiten denken. Ich bin ja mittlerweile, habe ich das biblische Alter erreicht. Und da ist mir irgendwie immer wieder bewusst geworden, welches Geschenk es ist, dass man da das noch erleben darf. 13 Enkel haben wir mittlerweile. Und dass man, wir haben ja selber auch 4 Kinder gehabt, dass das alles nicht so selbstverständlich ist. Das ist in diesem Moment meinem Vater nicht vergönnt gewesen. Gott hat ihn durchgeführt und er ist dankbar gestorben. Er hat nochmal geheiratet und war sehr zufrieden mit dem, was Gott ihm dann danach geschenkt hat. Mach an dieser Stelle eine Klammer, aber etwa verdeutlicht mir diese Begebenheit, die ich jetzt mal so weitergeben möchte. Wenn ich diese Geschichte, da kommen wir einfach zu Josef zurück. Wenn ich diese Geschichte so lese, da gibt es in dieser biblischen Familie 12 Söhne, Hass, tödlichen Hass, etwas, was unter der Oberfläche geschmort hat, was an diesem Moment, an diesem Tag, als sie mal unbeobachtet waren, dann ausgebrochen ist. Ist ja eigentlich fast unvorstellbar, dass Menschen ihren Bruder umbringen wollen. Das lässt Gott zu. Gott führt in diesen Punkt hinein, dass wir hier sagen, ich muss an dieser Stelle immer wieder darüber nachdenken, wer war da schuld eigentlich an dieser Situation? Hat der Vater das nicht gemerkt? Hat er an manchen Stellen sogar noch Öl ins Feuer gegossen, in denen er seinen Lieblingssohn so ein bisschen hervorgehoben hat? Diese Tatsache, diese Familie, das ist ja eine Tatsache, die uns in der Bibel an verschiedenen Stellen begegnet. 12 Söhne, der Anfang der Heilsgeschichte, die 12 Stämme. Es gab dann im Neuen Testament 12 Jünger, diese biblische Zahl. Trotz allem legt Gott die Hände in Menschen, die versagen, die sogar manchmal Hass aufeinander haben. Und dann ist auch die Frage, ich war jetzt vor kurzem mal in einer Gemeinde, wir haben uns über dieses Thema unterhalten, wer war eigentlich schuld daran, welchen Beitrag hat Josef dazu gegeben? Stellen wir uns diesen jungen Mann vor. Hätte er diese Träume, das, was ich nicht mitgelesen habe, seinen Brüdern überhaupt erzählen sollen. Da kam ein Bruder natürlich der Einwand, das war von Gott. Eine göttliche Sicht, die ihm geschenkt worden ist. Aber wir waren uns letztendlich einig, er hat damit nicht gerade den Familienfrieden gefördert. Er war selber irgendwo überheblich geworden durch diese Dinge. Er hat seine Brüder verbetzt, gewissermaßen, und sich als etwas Besseres gefühlt. Ich denke, wir haben hier diesen Anfang einer Lebensschule. Ich werde vieles dann ein Stück nur andeuten können, aufgrund der Zeit auch, die wir dazu haben. Ich möchte aber einfach nochmal auch diese Tatsache, was den Familienfrieden auf Gemeinde beziehen, auf das Miteinander in unserer Gemeinden, in unseren Gemeinden, geht es manchmal nicht auch ganz schnell, dass da Dinge unter der Oberfläche schmoren. Diese Frage auch dieser Ungleichbehandlung durch Jakob. Ich denke, damit können wir eine Menge Schaden anrichten, wenn wir Väter sind, Mütter, Großeltern in unseren Familien, aber auch in der Gemeinde. Wir sind von Gott gleichgeliebt. Wir sind hinzugefügt. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der mir immer wieder gefällt. Freunde kann ich mir aussuchen, aber Geschwister nicht. Ich denke, das kann ja manchmal ganz problematisch auch sein. Da gibt es vielleicht den Bruder, der immer vorne dran steht, weil er begabter ist als ich. Oder es gibt ja auch Familien, wo wir einen Bruder haben, der Mongolit ist. Nehme ich mal dieses Beispiel. Den kann man hervorheben, das dreht sich alles in dem. Da sind Dinge, die im Inneren schmoren, die dann an manchen Stellen auch ganz schnell vorbrechen können. Ich stelle mir einfach vor, 10 Männer, die da zusammen sind auf Arbeit, die darüber diskutieren, die das letztendlich hochschaukeln vielleicht. Es gibt ja solche Situationen, wer kennt die nicht? Da finden sich Leute zusammen, die dann Dinge aushecken, sage ich mal, und Pläne schmieden, die dem tödlichen Hass hervorbringen können. Es wird nicht immer so weit sein, aber das sind ja Dinge, die manchmal so unter der Oberfläche. Aber selbst wenn wir als in unseren Gemeinden als Geschwister im Glauben zusammen sind, Gleichbehandlung. Ich meine, das ist ja manchmal so, wenn wir anfangen, sind nur ganz für mich ein ganz kleines Beispiel, anfangen jeden zum Geburtstag zu gratulieren. Dann müssen wir aber auch genau darauf achten, dass da keiner vergessen wird. Da gibt es Leute, die nehmen das echt übel. Das sind so Dinge, Wurzeln, die da aufkeimen, wenn der eine in den Mittelpunkt gehoben wird und der andere vielleicht vergessen wird. Ich möchte einfach, dass wir diesen Gedanken mal so ein Stück zumindest im Hinterkopf haben, wenn wir da auch ein Stück Verantwortung tragen für Gemeinden, für Geschwister, für Familien oder vielleicht, wenn es nur die Großeltern sind. Ich denke, es ist manchmal auch pädagogisch gar nicht so gut, wenn ich meinen Sohn nur einen habe vielleicht und den ausstatte, dass er sich besonders hervorhebt mit einem bunten Rock, wie das hier beschrieben wird. Ich denke, das kann pädagogisch sehr schlecht sein, dass er dann nicht mehr teamfähig ist oder Freunden irgendwo doch gar nicht ernst genommen wird. Das ist ja der, den alles in den Rachen fliegt oder sowas. Überlegen wir und dann einfach diese Sache, die wirklich ist, dass wir vielleicht auch als Großeltern nicht das eine Enkel alles hineinstecken, das dann sagt, dass das gar nicht mehr so wert achtet, wenn sie alles bekommt, alle Wünsche erfüllt. Ich habe das bei meinen Enkeln auch ein Stück erlebt. Das ist keine krasse Sache. Da gibt's aber manchmal so schon im Hintergrund diese Gedanken. Eine unserer Enkel, die hat uns mal erzählt, ja, die Jüngere, die kriegt jeden Wunsch erfüllt. Ich habe mir sowas schon lange gewünscht. Und ich muss zurückstecken. Sie hat das nicht so ganz ernst gemeint, aber wenn das sich häuft, dann kann das schon dafür sorgen, dass der Unfrieden herrscht. Vielleicht können wir jetzt mal so eine ganz deutliche Brücke schlagen. Da ist zunächst diese Familie, die 12 oder die 10 Brüder, die erzählen ihrem Vater, der Josef ist tot. Ich kann mir nicht vorstellen oder schwer vorstellen, was da für eine Zeit herrschte in dieser Familie. Können Sie Ihrem Vater noch in die Augen schauen? War dieser Familienfrieden damit geklärt? Kaum vorstellbar, dass wir das uns so haben. Manchmal, wenn Unfrieden herrscht, wenn das solche Dinge, die können wir nicht einfach so unter den Teppich kehren, wegreden, wegtun, Versöhnung, kommen wir später drauf, ist nötig. Und dann gehen wir mal ganz kurz das Leben Josefs durch. Der Lieblingssohn, mit allen Vorrechten ausgestattet, kommt nach Ägypten, wird Sklave, Hausdiener in dem Haus des Potiphar. Er tut, und das imponiert mir immer wieder, er tut dort treu seinen Dienst, ohne um sich zu schlagen, ohne zu sagen, ich bin ungerecht behandelt worden vielleicht. Er nimmt sich auch keine Sonderrechte mehr aus, wenn man das mal so sagen darf, als ihn seine Chefin verführen wollte. Sondern er läuft einfach weg. Ein Leben zur Ehre Gottes, das er an dieser Stelle führt. Das steht ja so mal ganz kurze Bemerkung, dass Gott auch den Potiphar gesegnet hatte, weil Josef treuen Dienst hat. Er hat gelernt, treuen Dienst zu tun. Aber er hat auch gemerkt, wenn er das ganz konsequent tut, dann fällt er noch tiefer. Dann erinnern wir uns an diese Zeit im Gefängnis. Auch das können wir uns wohl kaum vorstellen, diese Zeit ohne Gerichtsurteil. Wir haben ja diese zwei Begebenheiten, da war der Bäcker und der Mundschenk. Das konnte so und so ausgehen. Eine sehr, sehr ungewisse Zeit, die da an dieser Stelle auf ihn zukommt und die uns da beschrieben wird. Trotzdem vertraut er auf Gott. Er tut dort, füllt seinen Platz aus, wo Gott ihn hingestellt hat. Das ist einfach diese Tatsache. Und dann kommen wir einfach zu dieser Sache, dass er die Möglichkeit hat, vor dem Pharao zu treten, die Träume zu deuten. Auch das würde ich einfach mal so nur überspringen. Und dann würde ich gerne weiter einsteigen in diese Tatsache in 1. Mose 42. In 1. Mose 42, als sich diese Familie wieder begegnet. Ich lese ein paar Verse daraus. 1. Mose 42, die Verse 1 bis 8 und dann 21 bis 24 noch. Als Jakob sah, dass das Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, seht ihr einander an? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von dem Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern. Denn er sagte, dass ihnen nicht etwa ein Unfall begegne. Und sie kamen, die Söhne Israels, unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen. Denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und Josef, es war der Machthaber über das Land. Er war es, der allen Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josef kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Und dann noch Vers 21 bis 24 dazu. Da sagten sie zueinander, einer zu dem anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen. Als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten, darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortet ihnen, habe ich nicht euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen, aber wir haben nicht gehört. Ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich zu ihnen ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen. Und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Vielleicht einfach bis hierher dieses Wort. Ich denke, ich weiß nicht, es gibt da Spekulationen, wie viele Jahre dazwischen vergangen sind. Diese Familie getrennt war, in dieser Ungewissheit lebte, ob Josef noch lebt. Die Brüder konnten es ahnen, sie wussten ein Stück diesen Weg. Es gibt also in diesem Lebensabschnitt zumindest diese 7 Jahre, die uns benannt wurden, die dazwischen lag, diese Überflussjahre. Es ist nicht geschildert, wie viele Jahre er im Gefängnis war. Es ist nicht genau bekannt, wie lange er beim Potiphar war. Möchte ich auch keine Spekulationen anstellen. Zumindest sind das einige Jahre im Leben eines Menschen. Getrennt zu sein und sich dann plötzlich wohl auch ganz unerwartet wieder zu begegnen. Solche Momente, wenn man irgendwo jemanden trifft, wieder trifft und staunen muss, dass er noch lebt und so weiter. Das sind also Momente, die uns immer wieder auch begegnen. Und dann stellen wir uns mal diese Situation vor. Josef ist jetzt Machthaber. Seine Brüder erkannten ihn nicht. Und da gibt's für meine Begriffe 3 Möglichkeiten. Ich sag's mal so ganz profan, wie er diesen Brüdern begegnen hätte sollen, können. Wie es vielleicht auch in unserer menschlichen Natur liegt an verschiedenen Stellen. Auf der einen Seite hätte er jetzt Rache nehmen können. Er hatte die Macht, sie kannten ihn gar nicht mal, sie jetzt einzusperren und sich zu revanchieren für das, was sie an ihn getan haben. Ich denke, ich sage mal, diese zweite Möglichkeit, die wir manchmal auch wahrnehmen in solchen Situationen, er hätte ihn jetzt Strafreden halten können. Bleibt mal schön unten, als sie vor ihnen lagen. Ich habe es euch damals ja gesagt, in den Träumen, dass ihr seid schuld, ihn total mit, ich sag, wie man heute schon schön sagt, mit Strafreden zuzudecksen. Und dann ist die dritte Sache, die mir ganz entscheidend wichtig ist, wenn es Vergebung geben muss, wenn es Annäherung geben, dann muss auch Schulderkenntnis da sein. Er führt sie in eine Situation, dass sie merken, ja, wir haben Schuld auf uns geladen. Wir sind Schuldner gegenüber Gott. Das ist ja letztendlich diese Frage, die uns hier begegnet. Da sind wir ganz schnell bei diesem Thema, bei dieser Sache, die wir auch manchmal ganz leicht in den Mund nehmen. Begnadigung heißt ja, dass man auch Schulderkenntnis hat. Ich möchte das an ein Beispiel aus der großen Politik festmachen. Es gab ja vor einiger Zeit, als Horst Köhler Bundespräsident noch war, diese Diskussion, diese Forderung, man sollte die RAF-Terroristen begnadigen. Horst Köhler ist im Gefängnis gewesen, hat mit denen gesprochen und hat diese Tatsache gestoppt. Er hat nämlich gemeint, die haben keine Schuldbekenntnis, keine Reue. Das ist keine Begnadigung. Keine Begnadigung, dass wir das so vor unseren Augen haben. Wir sind schuldig. Wir sind schuldig geworden. Und wir brauchen auch diese Begnadigung, in der wir leben sollen. Schulderkenntnis. Ich denke, dass die Brüder durchaus im Laufe der Jahre sich so eine Entschuldigung, so eine Sache gefunden haben, die wir allein manchmal so vor uns herschieben. Der hat uns ja provoziert. Wir haben an diesem Tag mal überreagiert. Und sie haben das so ein bisschen versucht zu verwässern. Aber sie kommen in diesen Begebenheiten, das ist ja noch viel ausführlicher hier beschrieben, an diesem Punkt, wir sind schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden. Sie wussten ja gar nicht genau die Zusammenhänge, dass da wirklich der Bruder gegenüber ihnen stand. Diese Einsicht der Schuld ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir haben sollten. Wobei wir unsere Schuld nicht kleinreden sollten und uns nicht darauf konzentrieren, dass der andere vielleicht größere Schuld hat. Bleiben wir mal bei diesen Punkten oder bei diesen Personen hängen. Gibt ja auch den Josef zum Beispiel, der dann an dieser Stelle, wird jetzt hier in diesem langen Abschnitt berichtet, auch weinen muss. Ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass er ein bisschen gemerkt hat, dass er da gar nicht so unschuldig ist an dieser Sache. Dass er das Stück provoziert hat. Diese Schulderkenntnis aller Parteien, alle unsere Beziehungen, die wir haben, ob es in der Gemeinde ist, ob es in Ehen ist, ob es unter Kollegen ist, wo auch immer, ist vergiftet eigentlich dazu, dass wir Sünder sind. Ich sage das mal so, wir dürfen, natürlich damit wir uns nicht falsch verstehen, wir dürfen daraus leben, dass uns Schuld vergeben ist. Dass wir irgendwie das schon fest in uns haben dürfen. Wir sind vor Gott freigesprochen. Aber wer kann schon behaupten, dass er nach seiner Bekehrung, nach der Taufe, völlig schuldlos ist, dass ich niemanden mehr auf die Füße getreten habe, wie man so schön sagt. Dass ich schuldig bin an so manchen Zerwürfnis in der Beziehung. Und dann auf der anderen Seite ist einfach auch diese Tatsache, dass wir es mit Sündern zu tun haben. Hat Markus Scheller das mal so ganz deutlich gesagt, in vielen Ehebeziehungen, da kann man sich im Kreis drehen. Der eine erwartet von Ehepartner mehr Respekt, der andere mehr Liebe. Und man dreht sich im Kreis, wenn man gegenseitig das zuschiebt. Man muss wirklich erkennen, dass ich auch Fehler gemacht habe. Mich entschuldigen an bestimmten Stellen. Schulderkenntnis ist für meine Begriffe ganz wichtiger Fakt, der uns an dieser Stelle entgegenspringt. Es ist nicht ein einfach so unter den Tisch kehren. Eine Sache, wo man das so einfach so leicht hinschiebt, war nicht so schlimm. Das sind meist Dinge, die dann irgendwie immer wieder aufbrechen. Die immer wieder als nicht bereinigt gelten. Wie viele Dinge kehren dann immer wieder wieder zurück in unseren Beziehungen. Werden wieder aufgekocht, gewissermaßen, wenn nicht bereinigt ist. Diese Tatsache muss ich einfach so uns vor Augen holen. Vielleicht einfach muss man auch sagen, Schuld verjährt nicht. Es sind Jahre vergangen. Ich muss an dieser Stelle gewissermaßen auch hier wieder an die große Politik denken. Wenn man an die heutigen Diskussionen hört über Israel, diese Judenfeindlichkeit, die da immer wieder im Gespräch ist, die die ganze Weltpolitik beherrscht, da ist es gut, dass es Leute gibt, die sich der Schuld bewusst sind, gerade in Deutschland, dass sich Menschen unter diese Schuld stellen. Für mich ist das nicht so weit hergeholt, wenn sich Leute unter die Schuld stellen, gewissermaßen, dann ist das, wirkt das irgendwo friedenstiftend. Das soll wir uns ganz einfach bewusst sein. Wir dürfen uns unter die Schuld auch der Gemeinde stellen. Wenn ich das so uns sagen möchte. Wir dürfen wissen, dass auch Gemeinden Schuld auf sich geladen haben. Auch wenn wir vielleicht persönlich gar nicht so sehr damit zu tun haben, dürfen wir uns unter die Schuld stellen. Das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke an dieser Stelle an eine Schwester, die ich vor Jahren kennengelernt habe, die in der Gemeinde meiner Eltern dazugehörte. Die hat mir gesagt, dass sie im reifen Alter mit über 60 zum Glauben gekommen ist. Eine Frau, die in dieser Welt gelebt hat. Und die hat gemeint, in der Gemeinde, da ist mir eine Liebe entgegengeströmt. Das hat mich fasziniert. Das hat mich irgendwo auch ein Stück, war die Tatsache, dass ich da dazugehören wollte. Aber dann habe ich mit ihr gesprochen, das waren einige Jahre später, sie war Mitte 70 wohl schon inzwischen. Die hat gesagt, also nach einigen Zeit habe ich auch gemerkt, dass diese Liebe auch so ihre Ecken hat. Dass ich es mit Sündern zu tun habe, die da überziehen vielleicht. Aber sie hat auch gesagt, ich bin auch Sünder. Ich kann nicht behaupten, dass ich da immer so wunderbar reagiert habe. Ich denke, diese Einsicht, diese Tatsache ist ganz wichtig, dass wir Schuldner sind. Ich würde es einfach mal abschließen, auch diesen Gedanken mit den Worten Luthers. Der hat ja mal gesagt, zwar ist der alte Adam im Wasser geblieben bei der Taufe, aber das Biest kann schwimmen, kommt immer wieder mal hoch. Und da erkennen wir uns irgendwo auch ein Stück wieder. Und ich würde ganz einfach mal noch den dritten Text lesen, im 1. Mose 45. Das ist für mich die ergreifendste Geschichte, die im 1. Mose steht. Da kommt Josef, konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen denen, die bei ihm herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihnen, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos hörte. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihn nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, dreht doch zu mir heran. Und sie traten heran, und er sagte ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Vielleicht bisher dieses Wort und diese ergreifende Geschichte, wenn sich Brüder wieder in den Armen liegen. Da dürfen auch mal Tränen fließen. Und das ist so dieser Fakt, eine schöne Sache, wenn das in Gemeinden so geschieht. Ganz unterschiedliche Leute finden zusammen, die können sich in den Armen liegen. Das ist nicht selbstverständlich. Das gibt Gemeinden, da bin ich manchmal schockiert, die zwar meinen, sie sind Brüder, sie feiern zusammen Abendmahl, aber da gibt's Leute darunter, die sich nicht in die Augen schauen können. Das ist Tatsache, die hier an dieser Stelle mir ganz wichtig ist. Es gibt selbst unsere Geschwister und eher selten solche Szenen, dass man nach Jahren sich wieder in den Armen liegt, auch in den Familien, in den Ehen, in Partnerschaften, wo auch immer. Dieser Fakt, zu dem ich Mut machen will. Wir sollten in dieser Versöhnung, als Versöhnte in dieser Versöhnung leben. Und das uns so auch spüren lassen. Wir müssen, und das ist einfach auch so dieser Gedanke, wir müssen der Welt keine helle Welt vorstellen, dass wir uns immer davor spielen, dass wir uns immer einig sind, dass wir uns ständig in den Armen liegen. Da werden sich Menschen sicherlich wundern und sie werden manchmal an manchen Stellen auch anderen Eindruck haben. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die da zusammenfinden. Mir gefällt an dieser Stelle diese Bemerkung eines amerikanischen Pfarrers. Der hat gesagt, bei Gott im Himmel, da wird mal unter Christen, unter Gläubigen eine wunderbare Einheit stattfinden. Und wir haben heute in unseren Ortsgemeinden die Möglichkeit, es mal ein bisschen zu üben, was es heißt, als Versöhnte miteinander zu leben, einander zu vergeben. Diese Tatsache, die hier deutlich ist. Ich denke, das betrifft alle unsere Beziehungen, nicht nur die Gemeinde, diese Tatsache, Familien, zerstrittene Familien vielleicht in unseren Gemeinden. Das können wir vor der Welt nicht verheimlichen. Da gibt es also Leute, die gehen zwar in diese Gemeinde, aber kommen mit ihren Kindern nicht klar. Oder Kinder, die kommen mit ihren Eltern nicht klar. Wie belastet uns das, wenn unsere Beziehungen, gerade diese persönlichen Beziehungen, zerstört sind? Es kommt mir an dieser Stelle auch noch so eine ganz kleine Sache entgegen, diese besondere Beziehung, die Josef zu seinem leiblichen Bruder Benjamin hat. Diese besonderen Beziehungen, in die wir hineingeboren sind, die uns Gott geschenkt, wie belastet uns das? Wir hatten ja mal eine Zeit lang mit unserer ältesten Tochter nach der Heirat ein Stück Funkstille, sag ich mal. Aber denke, das war so eine Sache, die mich schon beschäftigt hat. Wie kann ich dort wieder Frieden stiften, aufeinander zugehen, einladen zur Gemeinsamkeit? Ich denke, das sollte Gemeinden gang und gäbe sein. Versöhnung darf und muss natürlich auch an dieser Stelle bleibend sein. Es gibt im Kapitel 50 noch diese Bemerkung, als Jakob gestorben ist. Da hatten die Brüder Angst, dass das jetzt wieder hochkehrt, dass er es vergessen hat, dass er es nur wegen seinem Vater sich nicht gerecht hat. Aber er bringt ganz deutlich zum Ausdruck, dass er in Gottes Hand ist, dass die Vergebung auch endgültig ist, dass er nicht berechtigt ist, Schuld wieder hochzuholen. Schuld ist geworfen dort, wo es mehr am tiefsten ist. Da sind wir nicht berechtigt, das irgendwo wieder rauszuholen. Vielleicht eine ganz kurze Schlussbemerkung noch, wenn ich an das Leben Josefs denke, da gibt's so eine kleine Sache, die 400 Jahre später beim Auszug im 2. Mose berichtet wird, als sie sich aufmachten ins verheißene Land, da hatten sie die Gebeine Josefs dabei, wahrscheinlich den Sarg, und haben ihn mitgenommen. Er war eingebaut in den Heilsplan Gottes. Gott baut Menschen ein in den Heilsplan Gottes. Dazu muss ich Mut machen, dass wir uns dazu gebrauchen lassen.